Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, dem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich habe heute wieder mal einen speziellen Gast, nämlich intern vom Blick, unseren FC Basel-Reporter Lukas Werder. Lukas, guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
Du hast Nachtschicht gehabt, bist in Sion gewesen und dann noch heimgefahren auf Basel. Bist trotzdem ein bisschen zu Schlaf gekommen?
Einigermaßen, es muss jetzt auf Go mit Zinturen, also.
Gut. Gut, das ist der Spirit. Ja, wir machen eine kurze Spezialfolge. Viele von euch haben das gewünscht, nach einer englischen Woche, dass wir nicht erst am Montag irgendwie über die Gesamtsituation reden, sondern vielleicht ein kurzes Update nach der englischen Woche schon liefern. Und ich würde gerne mit dir, Lukas, anfangen. Können wir Thun zum Meistertitel gratulieren?
Ich würde schon sagen, ja, auch gestern wieder. Zuerst habe ich es ein bisschen gehört, habe natürlich den Match nicht schauen, weil zeitgleich bin ich im Turbio gehockt, habe gehört, ja. Zwischenzeitlich sei es noch mal ein bisschen eng geworden, aber dann heute Morgen Zusammenfassung geschaut und die Statistiken gesehen, die XG-Wert, dass also es so eng ist, dann der Match nicht gesehen, sondern ziemlich so, wie es Resultat am Schluss ausgesagt hat.
Ich habe gestern Abend dann relativ schnell den Fokus auf den Lausanne-Thun bzw. Thun-Lausanne-Match gelegt, weil ich gefunden habe, eigentlich müsste ich mal im Podcast mehr erzählen, als einfach Thun macht Basics besser und Einsatz ist besser. Aber ich kann da auch jetzt nach 90 Minuten nicht viel mehr Details sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie taktisch oder spielerisch irgendwie eine Grundidee haben, die viel besser ist als der Rest von der Super League, sondern einfach ihren Einsatz, ihres Feuer in jeder Situation richtig antizipieren, der perfekte Pass, ich glaube im 3-1 oder 4-1 ist, wo einfach ein Pass durch 3 durchgeht, wo du einfach das Selbstvertrauen merkst, wo die haben, das Momentum, wo sie haben, und es ist wirklich Wahnsinn, also es klappt einfach alles. Und also ich würde, klar, die Statistik haben dann am Schluss eine klare Sprache geredet, das Resultat logischerweise auch, aber es hat im Fall schon eine Phase gegeben, anfangs zweite Halbzeit, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt muss das 2-2 kommen, wo dann auch die ganzen jungen Lausanne-Spieler, auch der Neue da von Atletico, der gekommen ist, wo sehr gut war, wo es Goal geschossen hat, wo man wirklich gemeint hat, ja, jetzt könnte es passieren, dass Thun vielleicht mal stolpert, dass der Ausgleich kommt und dann ist wirklich dann einfach jeder drin und jede Situation ist perfekt und Labo wird dann plötzlich zum David Beckham von den Flanken und so. Also es ist absolut, dann funktioniert alles und ich glaube, wahrscheinlich ist es wirklich einfach das Teamgefüge, wo bei ihnen stimmt, wo du jetzt im Tourbillon vielleicht das krasse Gegenteil gesehen hast.
Ja, das Teamgefüge ist sicher etwas, was eine entscheidende Rolle spielt. Aber ich finde schon, man sieht, was die Idee ist von Thun, die langen Bälle auf die Seiten raus. Bei 2 Goal ist der Labo, wo dort der Ball läuft und dann den Ball reinbringt, wo es dann gefährlich wird. Also sie haben eine Spielidee, eine einfache Spielidee, aber die setzen sie perfekt um und das geht weiterhin auf. Und da findet anscheinend niemand in dieser Liga das Rezept dagegen.
Das ist absoluter Wahnsinn. Also 55 Punkte, jetzt 13 Punkte auf St. Gallen. St. Gallen kann aber noch 3 Punkte aufholen. Die haben nächste Woche ein Nachholspiel gegen Winterthur. Also im Fall für St. Gallen, im besten Fall für St. Gallen, wären es 10 Punkte Unterschied. Boah, es wird schon, also wenn ich denen ihre Form anschaue, klar sind es immer noch ein paar Spiele zum Spielen, aber also ich glaube bei Thun kann man sich schon langsam mit den Meister-4 auseinandersetzen, habe ich schon das Gefühl. Bin ich absolut bei dir.
Würde ich sicher auch mal schauen, ob das Restaurant auf dem Platz, wo man den Meistertitel will feiern in Thun noch Platz hat oder freie Platz hat Ende Mai. Ja.
Kommen wir doch noch zu dem Spiel, wo du gewesen bist. Ich glaube, wenn wir dich schon im Podcast haben, ist das fast ein bisschen spannender. So ein bisschen der FCB, die FCB-Thematik, wo ich ja das Gefühl habe, oder mit dieser Frage möchte ich starten, Stefan Lichtsteiner, kannst du einen Faktor nennen, der sich verbessert hat unter ihm jetzt in diesen ersten Spielen?
Ganz ehrlich, nicht wirklich. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch hier noch ein bisschen Zeit geben, um das wirklich richtig beurteilen zu können, weil es ist beim Ludovic Mann ja nicht gross anders gewesen, aber auch er hat jetzt 5 Matches sind es gewesen in 2 Wochen. Du hast wirklich nicht viel Zeit bleiben, um seine Ideen implementieren. Und darum, glaube ich, muss man jetzt abwarten. Jetzt kommt nächste Woche die erste nicht-englische Woche in seiner Amtszeit. Das hat er mal ein paar Tage Zeit. gewisse Sachen ein bisschen intensiver im Training anzuschauen. Und ich glaube, dann kann man in zwei, drei Wochen dann wirklich mal ein erstes Lichtschleierfazit ziehen.
Du bist gnädig mit in dem Fall. Ich habe wirklich so das Gefühl, oder viel Ex-Mitspieler von ihm, wo ich gefragt habe, wie der Stefan so tickt und was er für ein Trainer könnte sein oder ist, wo ihm alle einen sehr grossen Bonus geben jetzt, oder? Ich glaube, wenn es jetzt ein erfahrener Trainer wäre, der so gestartet wäre beim FC Basel, dann wäre das Urteil wahrscheinlich deutlich anders, auch von Experten und ja, Beobachter rund um den FC Basel. Oder täusche ich mich, dass der Stefan Lichtsteiner da schon einen rechten Bonus geniesst? Wahrscheinlich auch aufgrund von seinen grossen Erfolgen als Spieler.
Das ist sicher so. Und das hat man auch gehört in den Ankündigungen, wo man gesagt hat, man redet von einem langjährigen Projekt, Vertrag bis 2029. Also, da wird jetzt auch noch zwei, drei Mal mehr können verlieren und noch nicht seinen Spind müssen räumen im Jockeln.
Vielleicht aus FCB-Fansicht die erste oder wichtigste Frage für den Moment. Shaqiri und Danilo haben sich verletzt, müssen abmelden gestern während dem Spiel. Gibt es ein Update? Hast du da irgendetwas aus dem Wallis mitgebracht?
Bis jetzt noch nichts. Es wird heute sicher noch ein Update geben. Im Check ist es, glaube ich, nicht allzu schlimm. Also nach meinen Informationen könnte er wieder spielen am Sonntag gegen Lugano. Beim Danilo sieht es, glaube ich, ein bisschen weniger gut aus.
Ja. Und das heisst, mehr Druck auf Sportchef Dani Stucki, wo nach dem Acetay-Verkauf, nach dem Barisic-Verkauf jetzt nochmal einen verletzten Innenverteidiger hat, der ausfällt. Wie siehst du da die Transferzeit vom FC Basel?
Ja, ich sehe es, glaube ich, selber ein bisschen kritischer, als man es bisher im Dom, in der Chefetage selber gesehen hat. Es ist eigentlich von Anfang an eine Option gewesen, dass zwei Innenverteidiger könnten gehen in diesem Winter. Man hat dort Finn van Bremen unbedingt auslehnen. Der Adrian Barisic ist schon länger ein Abgangskandidat gewesen und man hat dann das Gefühl gehabt, was man so gehört hat, dass es länger mit vier Innenverteidigern, mit Marvin Ackerhoven als vierter Innenverteidiger. Es ist weiter ausgefallen. Und was passiert gestern, wo man müsste wechseln auf die Innenverteidigerposition, es kommt nicht der Marvin Ackerhoven rein, sondern Dominik Schmidt, Linksverteidiger, der dort in der Zentralabwehr muss auflaufen. Also bin ich mir doch nicht so sicher, ob das Personal wirklich länger.
Ja, aber man hört ja immer, was er für ein Talent ist. Neben dem Junior C, wo jetzt auch gegangen ist in dem Transferfeld, zumindest in der ersten Phase mal ausgelehnt nach Dänemark. Große Vorschusslorbeeren innerhalb von der FCB-Akademie. Man gibt ihm aber auch keine Chance. Also eben auch gestern, wo man ihn vielleicht reinwerfen konnte, ist er nicht gekommen. Was kannst du über ihn sagen, über die Situation mit ihm?
Also Stefan Lichtstein hat das gestern mit begründet, dass er insgesamt schon eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Platz gehabt hat, dass der Ackerhoven sehr lange noch gespielt hat. Jetzt, wenn man gestern Aufstellung anschaut, mit vorne sehr viele junge Spieler, auch im Zentrum mit Kocuri, die reingekommen sind, und Bacanin, der auch erst 18 oder 19 ist, kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber eben, wenn man von seinen Qualitäten, von einem Marvin Ackerhoven überzeugt ist, dann sollte man früher oder später dem schon die Chance geben. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, man muss immer alles ein bisschen hinterfragen, wo man so gehört von der FCB-Chefetage. Es hat ja auch geheißen, man will den Antin Hunziker nicht zurückholen, weil man nicht will, dass ein 21-jähriger Stürmer so einen Druck auflastet, dass der vorne alle im Goal muss schießen. Und jetzt spielt der knapp 18-Jährige jeden Match von Anfang an vorne rein. Ja, also man darf, glaube ich, nicht jedes Wort, wo man von Verwaltungsratspräsidenten und Sportchef vom FCB gehört, auf Goldwaage legen.
Es ist aber so, dass, ich glaube, Verzweiflung immer grösser wird. Also am Montag schließt das Transferfenster. Und ich sage jetzt mal, wenn nur die Hälfte von der ganzen Tratscherei rund um den FCB und ihre Transferversuche stimmt, dann sind sie wirklich recht verzweifelt am Umtelefonieren in den letzten Tagen, um einen Verteidiger und einen Stürmer irgendwie noch zu bekommen. Und es scheint aktuell nicht wahnsinnig danach, dass man irgendwie jetzt da Wunschlösungen würde können präsentieren.
Also wenn man den Match gestern anschaut, dann wäre ich, glaube ich, auch einigermaßen verzweifelt. Nach dem 2-0 haben wir einen Kollegen geschrieben, wenn der FCB da noch einen Punkt holt, wäre das eins von der grösseren Wunden von der jüngsten Sportgeschichte. Und ich habe da eigentlich nicht widersprechen, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sich der FCB irgendwie noch gegen die Niederlage stemmen kann. Generell, am Anfang habe ich mich ein bisschen gefragt, Sio hat sehr hoch angegriffen, dann hat der FCB in der Startphase nach Konter hat er ein, zwei gute Situationen gehabt. Da habe ich mich eigentlich gefragt, wieso macht das Sio? Wieso stehen die so hoch? Wieso gehen die so weit vorne drauf, wenn das die einzige Möglichkeit eigentlich ist, wo man der FCB Chancen ermöglicht. Und ich habe mir dann die Frage zur Pause eigentlich selber beantwortet, weil Sio geht nicht mehr in einem Match gegen den FCB zum Abwarten, zum vielleicht irgendwie einen Punkt holen, sondern eigentlich alle Mannschaften in dieser Liga, die wissen, wenn man gegen den FCB sein Spiel durchzieht, dann haben wir relativ gute Chancen, ein oder sogar drei Punkte mitzunehmen.
Also FCB tut keine Angst und Schrecken mehr verbreiten, ganz im Gegenteil aktuell. Du hast heute geschrieben, in deinem Nachzug vom Spiel, man müsse sich sogar um Europa Sorgen machen.
Ja, wenn man die Tabelle anschaut, ist das so. Man hat jetzt 3 Punkte Rückstand auf Platz 3 in Lugano. Am Sonntag kommt es zum Direktduell. Wenn man das verliert, sind 6 Punkte. Wenn St. Gallen den Göpp nicht holt, sind nur die ersten 3 für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Also, ich als FCB-Trainer oder auch als FCB-Sportchef, ich würde, glaube den Fokus jetzt langsam dort drauf legen. Die Meisterschaft, man hat gesagt, solange es mathematisch noch möglich ist, glaubt man dran. Ich glaube nicht dran, auch wenn es immer noch möglich ist. Also ich würde meinen Fokus jetzt vor allem drauf legen, dass man am Schluss noch den Sprung in den Europacup schafft.
Und du hast jetzt die ganze Meistersaison verfolgt, für uns als FCB-Reporter. Bist bei jedem Spiel näher dran gewesen. Jetzt auch in dieser Saison. Was ist passiert, dass wirklich jeder Spieler schlechter spielt als letztes Jahr? Dass das Momentum gar nicht mehr da ist. Selbstvertrauen, auch die Spielidee irgendwie völlig berechenbar wird für den Gegner und zum Teil gar nicht mehr umsetzbar, weil man so unter Druck kommt. Was hast du da beobachtet in den letzten Monaten?
Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Einerseits haben wir sicher massiv overperformed in der letzten Saison. So deutlich, dass gewisse Leute wahrscheinlich auch das Gefühl haben, das ist jetzt der Standard, den die Spieler können abliefern. Ein anderer Faktor ist sicher der Flow, der Thun jetzt hat, der letzte Saison im Frühling der FCB plötzlich drin war. Und was ich auch das Gefühl habe, dass man vielleicht schon im Sommer der ein oder andere Spieler mehr hat müssen ziehen lassen. Ich habe das Gefühl, es ist eine gewisse Übersättigung in dieser Mannschaft bei gewissen Spielern, zum Beispiel Benny Trari, der nicht annähernd mehr an die Leistung ankommt, die er im letzten Frühling abgeliefert hat. Beim Philipp Botelli ist es ähnlich gewesen, aber dem hat man es jetzt eingesehen, da muss man gehen lassen, weil da bekommt man nicht mehr, was man sich erhofft. Da hat es vielleicht schon ein bisschen eine Auffrischung im letzten Sommer gut, oder spätestens jetzt, aber man sieht ja, es passiert immer noch nicht.
Wie schwer wiegt der Ausfall, wenn man irgendwie das Gross und Ganze bewertet von Metinho? Ist ja schon so ein der Motor im Mittelfeld, wo ich sage jetzt auch viel Meter für den Shaqiri gemacht hat, damit der seine Genialität in der Offensive kann ausleben, wo jetzt seit Wochen fehlt.
Ja, wenn man auf letzte Saison schaut, wird der Ausfall sicher gross oder schwer wiegen. Wenn man den Metinho von dieser Saison anschaut, wenn er Anfangs Saison gespielt hat, ist jetzt das kein Spieler mehr gewesen, wo über alle Zweifel erhaben war. Von dem her, es wäre sicher nicht schlecht. Es geht dann noch aus, dass er Zeit noch zurückkommt, aber es ist jetzt auch nicht der Spieler, der für den FCB den Kader allein wird aus dem Dreck ziehen.
Okay. Wie geht's weiter? Was hast du für ein Gefühl für Lugano? Irgendwie hofft man jetzt ja die ganze Zeit auf eine Reaktion. Eben mit dem FCZ ist ein Aufbaugegner vorbeigekommen vor einer Woche, wo man dann auch eher mit Last-Minute-Glück oder ja Arbeit noch einen 3-Punkt geholt hat. Aber bei Lugano kommt jetzt doch einer von auch sehr spielstarken Mannschaft im Mittelfeld ins Jockeli. Kommen Sie ins Jockeli? Nein? Doch?
Ja, Sie kommen ins Jockeli. Und ich glaube, sie können, wenn sie jockeln, haben durchaus gute Chancen, auch 1 oder 3 Punkte mitzunehmen. Gerade jetzt die Baustelle in der Innenverteidigung, da bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass der FCB da einen Sieg einfährt.
Ja. Kommen wir weiter? Nächster Krisenclub. Oder eigentlich war ja so ein bisschen Dienstag, Mittwoch ein Wettbewerb gewesen, wer hat die schlechteste Abwehr von der Super League. Ich weiss nicht, hast du einen Gewinner ausgemacht?
Oh, ist schwierig. Ja, es gibt schon diverse Kandidaten. Also, IB, Winterthur, vielleicht auch noch GC. Es ist wahrscheinlich ein Dreikampf um den Titel. Der FCZ knapp ein bisschen dahinter, aber sicher ein knappes Rennen werden, die schlechteste Abwehr hat.
Also ich habe das Gefühl gehabt, also wenn wir vielleicht am Dienstag anfangen, ich habe ja grosse Hoffnung gehabt, dass die Woche Spannung bringen in die Super League. Also sowohl vorne wie auch hinten, dass GC Luzern könnte schlagen und dort alles näher zusammenkommt, dass Wind die FC könnte schlagen, ist alles anders gekommen. GC hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht in der Offensive, hat dann aber einfach vergessen, dass man in der Defensive auch noch muss schaffen, Eigengoal, was auch immer. Also zwei Goal, das Abwehrverhalten inexistent. Wenn man drei Goal schiesst, auswärts, müssen wir das Spiel ja eigentlich gewinnen, oder? Gibst du mir recht?
Da gebe ich dir recht, ja. Und vor allem ist es, du hast schon angesprochen, die Goal, die teilweise ganz, ganz miserabel verteidigt worden sind. Und das ist sicher auch nicht das Debüt von Sven Köhler gewesen, wenn er sich das vorgestellt hat.
Ja, definitiv nicht. Also, man hat zwar gesehen, fairerweise muss man sagen, in der Offensive mit Ball kann er durchaus eine Verstärkung sein, aber defensiv so noch schwierig, plus ein eigenes Goal, wo ich jetzt würde sagen, mit seiner Erfahrung müsste er den Ball eigentlich besser klären, wo dann eigentlich auch ausschlaggebend ist für die Niederlage oder für den Punktverlust, weil so ein 4-3 Kunstschüssli, wie da passiert ist, das gibt es immer wieder mal. Und ich habe das Gefühl, auch GC, haben wir viel jetzt positiv geredet, dass die ja so ein bisschen gute Transfers gemacht haben, mehr Erfahrung reingeholt haben, investiert haben, vielleicht sogar am meisten von der unteren Tabellenhälfte. Aber der Kader ist natürlich auch grösser geworden. Es sind jetzt mehr Spieler, die weniger Spielzeit bekommen, auch erfahrene Spieler. Ich meine, die Defensive, wenn man 3,5 mit dem Köhler, der ja eigentlich auch Innenverteidiger war, mal bei Braunschweig, 3,5 Innenverteidiger holt, ist der Fall klar. Also man hat alles austauscht und da sind doch auch ein paar erfahrene Vize-Captain De Carli, die ja wahrscheinlich nicht so glücklich werden sie über das Transferfenster. Und ich glaube schon, der Gerald Scheiblener aufpassen muss, dass die Stimmung gut bleibt, vor allem auch wenn die Siege ausbleiben. Und was der Gerald Scheiblener bei allem Lob, den er auch von mir immer bekommt, wirklich nicht kann, ist Belastungssteuerung. Also bei Michi Frey war es ja irgendwie angekündigt gewesen, dass der sich jetzt schon das erste Mal verletzt. Hat nach dem Göpp-Spiel 120 Minuten dann gerade wieder gegen IB ran müssen und ist jetzt ausgefallen gegen Luzern, fällt gemäss meinen Infos auch sicher am Wochenende aus. Das ist, ja, irgendwie, das ist etwas, was er noch, glaube ich, lernen muss in seiner jungen Trainerkarriere. Ich weiss nicht, was du für einen Blick auf GC hast.
Es ist natürlich ein bisschen überraschend, dass ein Spieler, der monatelang nicht mehr richtig gespielt hat, dann nach zwei Matches, einmal 120 und einmal 90 Minuten, dann das ein bisschen spürt.
Ja.
Ja, ich glaube, für GC wäre das eine Chance gesehen, das nochmal richtig heiß machen dort hinten im Barrage-Rennen. Wären, glaube ich, noch 3 Punkte gesehen auf Luzern.
Ja. Luzern?
Was mir bei Luzern aufgefallen ist, wir haben ja im Dezember mal eine Geschichte gemacht, dass Luzern irgendwie 80% von seinen Goals in der zweiten Halbzeit kassiert. Dem Trend tun sie jetzt ein bisschen entgegenwirken, indem sie auch schon regelmäßig Goal vor der Pause kassieren. Das hat sich jetzt ein bisschen angeglichen. Aber was man Luzern muss sagen, für dass sie in so einer schwierigen Phase sind, wie sie jeweils nach den Rückständen zurückgekommen sind, unmittelbar darauf reagiert haben, das habe ich stark gefunden.
Ja. Ja, das zeigt wirklich auch irgendwie, ja, dass die Mannschaft ja gleich lebt. Wir haben es am Montag schon diskutiert. Und es hat ein bisschen einen Touch von Befreiungsschlag gehabt, der Sieg, oder?
Ja, würde ich so sagen, ja. Also, es geht jetzt nicht mehr um viel für Luzern in dieser Saison, glaube ich. Aber, wird trotzdem wichtig sein, dass man jetzt geht's auf Distanz halten, ja.
Ja. Ein weiterer Kandidat, wenn es um die schlechteste Abwehr geht, ist weiterhin IB. Und das ist schon, also sehr bitter gewesen zum Zuschauen. Ich habe das am Montag auch schon erwähnt. Irgendwie tut IB fast ein bisschen weh zum das beobachten. Aber ich meine, die könnten gefühlt mit 7-1 haben.
Also ohne Marvin Keller ist das sehr gut möglich, dass das die nächste deftige Klatsche gibt. Was mir aufgefallen ist, wie wahnsinnig anfällig sie im Umschaltspiel sind, wenn sie einen Ball verlieren irgendwo im Mittelfeld, wie schnell das geht, dass St. Gallen vor das Goal gekommen ist. Und ja, also die Innenverteidigung, das ist eine riesige Baustelle.
Weiss man jetzt aber auch nicht erst seit gestern?
Ja, richtig. Und ich habe das Gefühl, man tut jede Kombination und jede Variante immer wieder mal ausprobieren und jede ist schlechter als die vorherige. Also wie der Sandro Lauper dort teilweise ausgetanzt worden ist vom Fock, das ganz, ganz schlimm ausgesehen.
Ja, Sandro Lauper, ich glaube auch Benito hat so eine Szene, wo der Vogt, der jetzt ja noch nicht extrem lang auf dem Niveau spielt, also zwei doch sehr erfahrene Spieler, gestandene Super League und Schweizer Fußballer komplett auseinandergenommen hat. Und das ist also schon, ja, irgendwie stimmt es bei hin und vorne nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, das nimmt deine Meinung noch Wunder, die Tränen vom Christian Fasnacht, oder? Der hat da den Meilenstein erreicht, das 100. Goal, und also Tränen sind nicht geflossen, aber er war wirklich kurz davor gewesen, bei Blue in Tränen irgendwie auszubrechen, weil es ihn emotional mitgenommen hat, dass er so einen Meilenstein erreicht und gleich so ein mit seinem Team so ein Skispiel abgeliefert hat.
Ja, habe ich auch bemerkenswert gefunden. Wir haben ja vor zwei Saisons gesehen, wo IB unter dem Patrick Kram den katastrophalen Start hingelegt hat, wo man in einer ähnlichen Krisenphase war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dort hat man es irgendwie noch probiert, sich zu wehren und hat sich dagegen gestemmt. Und jetzt, der Match in St. Gallen, man hat zwar das Offside-Goal von Christian Fasnacht und kommt dann kurz vor Schluss auch noch mal zurück oder an auf 1-2. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass IB irgendwie noch daran glaubt, dass man da noch einen Punkt holen kann, dass man sich da wirklich dagegen wehrt. Es ist wirklich auch so lange so spannend oder so eng geblieben, weil St. Gallen auch ihre Chancen nicht gemacht hat.
Was machst du jetzt als IB? Also auch die haben noch das Transferfenster offen bis am Montag. Sie haben schon etwas gemacht. Sie haben schon den Trainer austauscht mit einem ja, wahrscheinlich aktuell bestbezahlten Trainer von der Liga, mit dem Ceresio Ane, Meistertrainer zurückgeholt. Funktioniert alles nicht.
Ich weiss es nicht. Also, im FCB kann ich sagen, die brauchen einen Stürmer und die brauchen eine Innenverteidigung. Bei IBE könnte ich es nicht einmal sagen, auf welcher Position wir jetzt hier dringend nachlegen müssen. Sicher auch in der Abwehr, aber da würde es wahrscheinlich überall helfen, wenn da noch jemand kommen würde.
Ja. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das alles, was man sieht bei Thun, wo du ja gesagt hast, eben so das Momentum, das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis untereinander, füreinander gehen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie fest das bei Basel und vor allem bei IB schon seit Wochen überhaupt nicht klappt. Und es wäre ja eigentlich für den Schweizer Fußball, oder? Jetzt immer Fanbrille ablegen, neutraler Sicht und so ein bisschen auf europäische Punkte denkt, der Schweizer Fußball in Europa, jetzt auch gegen Belgien, auch gegen Skandinavien, immer mehr so ein bisschen am Boden verliert. Also wenn IB und Basel nicht europäisch spielen nächste Saison, dann könnte das also schon noch heikel werden.
Ja, und das Szenario ist realistisch, wenn man aktuell auf die Tabelle anschaut. Dann.
Ja, also was sagt das über den Schweizer Fußball aus?
Etwas Gleiche wie die europäische Kampagne von IB und Basel diese Saison über den Schweizer Fußball ausgesagt haben. Ich verstand die Punkt und sehe das ähnlich, dass es wichtig ist, dass Basel und IB die Schweiz europäisch vertreten. Aber wenn man jetzt auf die Saison schaut, ist Lausanne die einzige Mannschaft, die noch im europäischen Wettbewerb vertreten ist und ein bisschen Punkte gesammelt hat.
Ja, und das hoffentlich auch noch weitermacht. Was ich auch gedacht habe, was spricht eigentlich für die Schweizer Liga, wenn ich sage jetzt mal, Ergänzungsspieler aus Österreich, ist zwar schon kosovarischer Nationalspieler, der Berisha, wo der FC geholt hat, jetzt so die grossen Verpflichtungen in der Super League sollten sein, habe ich auch schon anders in Erinnerung gehabt aus den letzten Jahren in der Super League.
Aber ist ein klassischer FCZ-Transfer, nicht?
Wie, also tun das ausführen, bitte.
Hat mich jetzt auch nicht gewundert, wenn so ein Spieler noch unter Milos Malenovic gekommen wäre. Irgendwie relativ spezielles Alter, 33 ist er, glaube für so einen Wintertransfer, wo man jetzt nicht wird noch den grossen Wiederverkaufswert haben, wo man aber auch nicht weiss, wie sofort hilft er. Und ja, wahrscheinlich hilft er sogar noch, wenn man den FCZ aktuell muss anschauen muss, wie der gespielt hat. Das ist jetzt ein wichtiger Sieg gegen Winterthur, aber also die könnten den Match auch durchaus verlieren, habe ich das Gefühl, so wie die in dem Match steht und was Winterthur für Chancen liegen oder am Anfang. Ja, also ich glaube, man hat sich jetzt ein bisschen die Polster verschafft im Abstiegskampf, aber retten wird man diese Saison auch nicht mehr.
Ja, am Montag habe ich gesagt, ich habe Nachrichten bekommen, am Mittwoch entscheidet sich, ob der FCZ absteigt. Sie haben 3 Punkte geholt, sie haben ja, das Polster vergrössert, wie du richtig sagst. Aber es ist schon, also ich habe das Gefühl, man darf aus FCZ-Sicht jetzt nicht sich in falscher Sicherheit meinen, weil also du kannst das Spiel problemlos verlieren. Du kannst eigentlich nach 5 Minuten 2-0 hinten sein.
Richtig,
und das ist zum einen am Unvermögen von Winterthur geschuldet. Auch die Gegengol. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich meine, zur Halbzeit ist 2-0 gestanden, oder?
Richtig, ja.
Und XG-Wert ist irgendwie 0,58 beim FCZ.
Ja, er wird dann auch nachher nicht mehr viel höher, wenn man den Penalty abzieht, was sie verschießen. Also aus dem Spiel ist da sehr wenig gekommen. Und dass die den Match gewinnen, liegt vor allem einfach an der fehlenden Qualität in der Winterthur-Abwehr. Ich meine, dort beim, was schießt der Kennis? 1-0. Dort wären wir, glaube wir zwei, das 2-0 schießt der Kennis genau kurz vor der Pause. Dort wären wir zwei auf dem Flügel gegen Roddy Smith, glaube ich, auch noch durchgekommen, so wie er das verteidigt. Ja, es dürfte dort ist relativ einfach zu seinen 2 Goal kommen und nach individuellen Fehlern in der Winterthur-Abwehr.
Ja. Das ist wirklich, ja, also für FCZ, für die Moral extrem wichtig. Das erste Sieg seit dem 6. Dezember ist schon auch eine klare Sprache. Aber ja, ich finde, also wenn man so weiterspielt, dann auch gegen Luzern, dann wird man nicht grosse Chancen haben. Und dann wird das ein einmaliges positives Erlebnis sein. Weil ich finde schon wirklich, der Florian Ratz hat mir völlig nervös in der Halbzeit auf seinem Aufstellungsschied zeigt, wie die Laufwege sind von den jeweiligen Spielern. Und er hat es einfach, also ich hoffe, ich darf das da so erzählen, er hat es einfach nicht verstehen, wie zum Beispiel der Linksverteidiger Comenencia so weit in die Offensive und ins Zentrum muss laufen, dass er nachher die ganze Zeit hineingefehlt hat. Und bei anderen Spielern hat er die Laufwege auch nicht verstanden, wieso, also dass man das alles so kompliziert macht. Ich habe ihm dann so gesagt, ja, das sind ja noch so ein bisschen Erkenntnisse aus Miloš Malenović-Zeiten, wo er ja auch sehr spezielle Laufwege ja auch von Top-Clubs und so kopiert und übernommen hat. Aber der FCZ ist halt in dieser Verfassung aktuell und auch die Spieler halt glaube ich, nicht auf dem Level und man sollte sich vielleicht eher ein bisschen auf Basics fokussieren. Ich weiss nicht, wie du das am Fernsehen gesehen hast.
Zwei Matches gleichzeitig geschaut, von dem habe ich jetzt nicht jeden Laufweg so genau können analysieren wie der Florian, aber Zahlen zeigen es. Offensiv ist das nicht viel, defensiv ist das auch nicht viel. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass jetzt auf die eine oder auf die andere Seite mehr der Fokus gelegt wird. Es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie du sagst. Und der Florian auch, wenn man auch vielleicht mit einem 4-4-2 klassisch oder halt mit etwas Einfacherem sich einfach mal darauf konzentriert, eine defensive Grundordnung zu bekommen. In Basel hätte das nicht einmal so schlecht ausgesehen. Ja. Was aber auch am Gegner gelegen ist, dass dort die FCZ-Abwehr plötzlich relativ stabil ausgesehen hat. Ja, da fehlt mir schon ein bisschen die klare Idee, woran will man jetzt genau arbeiten, worauf will man jetzt genau den Fokus legen.
Und Vinti hat sich verabschiedet?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das wäre jetzt nochmal eine Chance gewesen, wo man nochmal ein bisschen könnte herankommen. Aber wenn GC da in den nächsten Wochen den einen oder anderen Punkt sammelt, dann dürfte es das gewesen sein.
Ja, ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, es hat jetzt in diesen Direktbegegnungen unter dieser Woche ist es so gelaufen, dass es für GC und Winterthur eigentlich gar nicht optimal war. Man hätte können ganz viel Nervosität bei den Gegnern verursachen, Clubs wie der FCZ oder Luzern unten reinziehen. Hat man überhaupt nicht geschafft. Und darum, ja, wirkt auch unten jetzt, dass die Spannung ein bisschen draussen geht.
Ich hatte das ja gesagt im letzten Auftritt von mir im Podcast, dass das letzte Grund frei ist, wenn Parasch ist, dass das mal kein Konzert ist. Immerhin gut, good news für GC.
Good news für GC. Hey, kommen wir zu denen, die vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben und machen für ein bisschen Spannung in dieser Liga. St. Gallen, wo gegen IB sehr, sehr gut gespielt hat. Wie gesagt, also wenn man etwas darf kritisieren, dann die Kaltschnäuzigkeit oder das Nutzen von der Chancen, wo nahe dran sind und Lugano, wo zwar Punkte gelassen hat in Genf, aber auch immer noch dran ist an Thun, zumindest rechnerisch. Was muss jetzt dort passieren bei denen? Oder Lugano hat jetzt 3 unentschiedene Folge gegen Servet, Winterthur und GC. Also eigentlich, wenn du willst, um den Meistertitel spielen, müssen das 9 Punkte sein. Bei St. Gallen hat man das Gefühl, dort entsteht auch gerade ein bisschen Momentum mit dem Cup-Sieg und jetzt da IB komplett auseinandergeschraubt. Ich habe das Gefühl, wenn jemand noch ein bisschen näher kommen kann, muss Thun mal ein Spiel verlieren. Das haben sie 7 Spiele nicht gemacht. Und St. Gallen traue ich das eher zu als Lugano.
Da würde ich mit dir mitgehen. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, Zuschauer in St. Gallen sind, glaube ich, am wenigsten gesehen in dieser Saison. Man hat im Dezember haben wir auch mal unter Woche gespielt gegen Sion. Ist jetzt auch nicht der, ist jetzt wahrscheinlich nicht der attraktivere Gegner als IB, dass man das da relativ verhältnismäßig wenig Leute im Stadion gehabt hat, hat mich ein überrascht. Wird sicher auch ein bisschen eben unter der Woche kalte Temperaturen, aber wenn du sagst, eben Momentum und Euphorie, dann werden die sicher auch immer eine volle Hütte brauchen, wenn sie da tatsächlich noch die volle 8 starten.
Ist ja der ganz grosse Pluspunkt von St. Gallen, neben ein paar Spielern, die wirklich richtig gut kicken können, die Festung Kibum Park, und ja, die muss eigentlich eine Festung sein, darum gebe ich dir absolut recht. Ich habe das auf den Fernsehbildern zuerst gar nicht so gecheckt, aber ja, jetzt im Nachhinein, wo du es sagst, ist schon, also IB St. Gallen ist ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht ein uninteressantes Duell gewesen, wo man jetzt nicht unbedingt müsste im Stadion schauen, oder?
Oder vielleicht geht man halt inzwischen auch schon davon aus, dass das ein lockerer Heimsieg wird gegen IB, dass das gar nicht so eine spannende Affiche ist. Was mir aufgefallen ist, wie schon im Göpp, dann macht man zwar dann noch Sportsgoal oder gegen Luzern, dass St. Gallen in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen hat. Es ist auch dort, wo eben dann das Offside-Goal schießt und in der Schlussphase. Also ich glaube, dort müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass man dort die Konzentration auch über 90 Minuten da oben behält. Das könnte dann schon entscheidend sein, wenn man nochmal eingreifen will in das Meisterrennen.
Ja, und dass man verletzungsfrei bleibt, oder? Ich glaube, das ist schon auch fairerweise ein kleines Problem von Lugano. Dann tun jetzt gerade reihenweise Spieler ausfallen, also zuerst hat man gefragt, welche Verteidigung soll im nächsten Spiel spielen. Aktuell ist, glaube ich, die Frage, welches Mittelfeld soll gegen Basel spielen. Also es ist schon nicht so einfach und da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Glück haben, oder? In der Breite vom Kader, dass da alle heil aus den englischen Wochen, die ja für St. Gallen noch weitergeht, gegen Winterthur rauskommen.
Ich glaube, das Kader ist gar nicht so schlecht aufgestellt bei St. Gallen. Da haben wir eine gewisse Breite, da haben wir gut geschafft, auch im letzten Sommer schon. Wenn man schaut, nehmen wir wie Gintia, die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also da ist schon eine gewisse Breite vorhanden und würde es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Ausfall verleiden, sicher nicht zu viel, aber ich glaube, da sind sie sicher besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren.
Glaubst du, dass Lugano oder St. Gallen jetzt auf der Zielgerade vom Transferfenster wirklich so findet, hey, FCB ist eigentlich aus dem Rennen, IB ist schon länger aus dem Rennen, es ist unsere Chance, wir können jetzt da nochmal nachlegen, vielleicht etwas Mutigeres machen, als man geplant hat?
Glaube ich nicht wirklich, weil generell die Lage auf dem Transfermarkt ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig. Aktuell, man sieht jetzt beim FCB, wie die verzweifelten Leute suchen. Ich weiss es nicht, ob jetzt du als St. Gallen oder Lugano irgendeinen grösseren Namen kannst, eindeuten in den letzten Tagen bis zum Montag. Sehe ich eher kritisch.
Wer siehst du beim FC Thun, wo mal könnte der FC Thun schlagen? Sion, müssen wir meinen, mit der Statistik, die sie haben. Jetzt haben sie seit diversen Spielen zwar nicht gewonnen, also jetzt das erste Mal, glaube ich, in den letzten 4 Spielen gewonnen, aber sie verlieren nicht mehr.
Sion, ja, noch ungeschlagen in diesem Jahr. Dürfen sich sicher berechtigte Hoffnungen auf die Top 6 machen. Dort haben sie ja schon ein bisschen einen Polster jetzt auf Lausanne und vielleicht sogar mehr. Gestern noch mit 1-2 Spielern geschwätzt. Die wissen, dass sie gut im Flow sind. Relativ bescheiden gesehen, haben gesagt, sie schauen auf sich, aber es würde mich nicht wundern, eben, gerade weil man sieht, was Basel macht, Lugano, wo auch immer wieder mal ausrutscht, wenn man da vielleicht darauf spekuliert, dass noch etwas auf richtig Top 3, richtig Europa möglich ist.
Ist der Jan Koenig auch bei dir in der Mixzone gewesen?
Er war auch bei mir in der Mixzone gewesen, ja.
Der hat mich ist noch ein Aufsteller gewesen, das Interview mit dem irgendwie. So eine Frohnatur, hat mich noch einen coolen Typ gedacht.
Das Einzige, was jetzt ein bisschen schwierig könnte werden von dem Duell gegen Thun, Chronik, die vierte Geile gesehen, haben Riese die achte. Also, das Innenverteidiger tun, das setzt aus am Sonntag. Und da muss der Didier Tolo jetzt zwei andere aufstellen.
Also, ist das die Chance für Thun, auch acht Spiele in Folge in Sieg einzufahren? Gegen Sio, wo ja eigentlich wirklich sehr stabil steht und gegen vorne immer wieder gefährlich ist mit allen Stürmern, die es haben oder Offensivspieler.
Beste Abwehr, glaube ich, neben nach Thun mittlerweile von der Liga.
Sio?
Ja.
Ja, das ist... Stimmt. Gleich viel Gegengol. Ja. Mit Thun. Also eigentlich sogar die Beste. Knapp gefolgt von Lugano und FCB, wobei FCB der Eindruck jetzt momentan nicht so da ist. Ja. Müssen wir noch etwas erwähnen? Hast du noch irgendetwas? Hast du noch etwas notiert, vorbereitet?
Ja, lass mich schnell schauen. Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich wollte sagen.
Vielleicht, du und ich sind ja dann auch bei der Nazi unterwegs im Sommer und sonst Nations League im Herbst. Slowenien, Nordmazedonien und Schottland sind uns zugelost worden. Tönt unspektakulär, ist, weil man abgestiegen ist von der Gruppe A in Gruppe B. Ja, was hast du für Gedanken gehabt? Ich habe es ein bisschen schade gefunden. Slowenien sind wir jetzt gerade schon gewesen. Nordmazedonien, Skopje bin ich noch nie gewesen. Das könnte für uns noch auch wieder mit Doppelbürger-Thematik und so, kann uns sicher zum Beispiel Blair und Cemaili dort gut zeigen, was so läuft. Aber ja, ist jetzt nicht...
Ja, hat das so Déjà-vu-mäßig könnte schlimmer kommen mit Schweden, Kosovo, Nordirland, wo man auch alle regelmäßig spielt. Das ist halt Slowenien geworden. Ist, glaube ich, okay. Ich würde sagen, auf den ersten Blick, was ein bisschen irritierend ist, dass die Gruppe in der Nations League, Liga B, fast schwieriger ist auf den ersten Blick als die WM-Quali-Gruppe. Würde jetzt Schottland sich besser einschätzen als Schweden. Nordmazedonien vielleicht plus minus ein bisschen schwächer als Kosovo, aber insgesamt ist das, glaube ich, schon noch eine knackige Gruppe, die man verwünscht hat.
Gut, du redest mit jemandem, der vor eineinhalb Jahren gesagt hat, die WM-Quali-Gruppe gleich in einer Horrorgruppe, also von dem her, ja, muss ich zum Teil ja dann auch eingestehen, was ich da für Senf rauslassen habe, dazu mal. Aber es ist natürlich schon so, wobei ich bei Schweden würde ich schon sagen, wenn die PS auf den Boden wieder kriegen, sind die klar besser als Schottland. Aber vielleicht sind wir uns da jetzt das letzte Mal uneinig. Lukas, ich weiss noch nicht, ob ich dich am Montag schon gesehen habe, über das müssen wir noch reden. Der Florian Ratz ist ja in der Ferien. Aber falls ihr Feedback habt zu der Folge, falls ihr auch noch Inputs habt für den Montag, schickt uns ein Mail auf forza@blick.ch, kommentiert auf den Podcast-Plattformen, tönt uns auch bewerten, das hilft uns mega mit Algorithmus und Sichtbarkeit und so weiter. Und ja, Lukas, wo bist du am Wochenende?
Am Wochenende bin ich im Büro am Samstag und am Sonntag im Joggeln.
Gut, bin ich gespannt, was du da von dem FCB Lugano-Spiel... ich habe das Gefühl, das ist so das letzte Mal so ein Knick gewesen. In dieser Saison. Das Spiel.
Das erste Match, ja. Nachdem sind die letzte Saison ja das grosse Meisterspiel gewesen, schon mit einer Unterzahl 5-1 gewonnen hat im Tessin.
Ja.
Sieht es jetzt ein bisschen anders aus.
Gut, bin ich gespannt. Dann hoffe ich, dass du noch ein bisschen Schlaf kannst nachholen und viel Erfolg am Wochenende beim Arbeiten.
Danke.
Wir sehen uns. Tschüss.